Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Plattform. Mein Name ist Rainer Markus Walter und ich freue mich darauf, die kommenden 60 Minuten einen Bürger der Stadt Ulm hier als Gesprächspartner zu haben, den wir alle namentlich und optisch gut kennen, über den jedoch die meisten sicher eher weniger Hintergrundwissen haben. Heute zu Gast bei uns ist der Herr Oberbürgermeister der Stadt Ulm, Herr Ivo Gönner. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Gönner.
Ebenfalls.
Aller guten Dinge sind drei. Wir beide sitzen uns nun zum dritten Mal im FreeFM-Studio gegenüber, beziehungsweise heute stehen wir. Können Sie sich eigentlich noch daran erinnern, wann Sie Radio FreeFM das erste Mal wahrgenommen haben?
Ja, wahrgenommen habe ich es auch damals, als nämlich ein Raum gesucht wurde. Und dann sind wir hier, glaube ich, die Platzgasse rauf und runter. Und dann fing die Suche an und das war die erste Wahrnehmung. Dann habe ich auch zwischendrin ab und zu gehört, das war ein bisschen anfangs ein bisschen schwierig, die Sendung sozusagen in das Gerät zu bekommen. Aber im Laufe der jetzt ja schon ziemlich vielen Jahre,
17
Jahre, habe ich dann immer wieder so Gelegenheitsbesuche gemacht und habe dann mich sehr gefreut, dass wir jetzt hier im Büchsenstadl eine gute Heimat gefunden haben.
Ja, da sind wir auch nach wie vor sehr glücklich drüber und wir fühlen uns sehr wohl. Der Büchsenstadl, Herr Gönner, kennen Sie den eigentlich noch aus anderen Zeiten?
Ich kenne den Büchsenstadl natürlich auch noch aus früheren Zeiten. Es gab eine berühmte Geschichte um diesen Büchsenstadl herum. Nämlich vor vielen, vielen Jahren ist in der Volkshochschule der sogenannte offene Samstag gefeiert worden. Die Inge Eicher-Scholl hat damals die VH aufgemacht für junge Leute, weil es im Innenstadtbereich keinen Treff gab. Und dann hat man in der Volkshochschule samstagabends sozusagen offene Tür gehabt. Das ging eine Zeit lang gut, aber da wurde dann so viel geraucht und so viel getrunken und der Teppichboden wurden kaputt gemacht. Es gab einen richtigen Aufstand dann auch von den Volkshochschulleuten. Das mündete in einer Forderung, als eine Fernsehsendung war hier in Ulm. Da wurde die Fernsehsendung sozusagen überrollt. Der damalige Oberbürgermeister Lorenzer ist fast weggerollt worden nach dem Motto, wir brauchen ein zentrales Jugendhaus. Und er hat dann das Ahnen schon gesagt, ihr bekommt den Büchsenstadl. Und das war damals aber für die, die das gefordert haben, nicht so toll, weil sie wollten ein eigenes Gebäude haben, nicht ein städtisches. Und es war damals übrigens auch vom Jugendhaus her geträumt, ein selbstverwaltetes Jugendhaus, ohne Sozialarbeiter und ohne also selbstverwaltet. Und das war nämlich um diesen Dreh herum, Anfang der 70er Jahre, seitdem ist mir der Büchsenstadl ein Begriff.
Interessant ist ja, dass es bis heute ein Jugendhaus geblieben ist. Gell? Ist gar nicht so selbstverständlich.
Eigentlich. Nein. Es war ja Schule und es war alles Mögliche und dann war es auch eine Zeit lang so komisch leerstehend und gewesen. Aber es war aus dieser Geschichte heraus, Anfang der 70er Jahre, sozusagen aus Not geboren. Und dann wurde das Haus für dieses zentrale Jugendhaus sozusagen in Besitz genommen. Es hat hier viele auch Diskussionen gegeben, Musikabende gegeben, Veranstaltungen gegeben, es hat hier Hausdurchsuchungen gegeben, es hat alles hier gegeben. Und deswegen war für mich auch als damals noch nicht in der Kommunalpolitik tätiger der Büchsenstadl A ein Begriff und B auch eine Herzensangelegenheit, dass man nämlich so ein Jugendhaus auch mitten in einer Stadt haben kann, auch wenn die Nachbarschaft manchmal ein bisschen den Kopf schüttelt.
Ja, die Nachbarschaft schüttelt über vieles den Kopf, das wissen wir. Die einen in die Richtung, die anderen in die Richtung. Das soll aber heute jetzt nicht unbedingt unser Thema sein, sondern ich möchte mit Ihnen in den nächsten 60 Minuten so ein bisschen den Weg von Laubheim über Heidelberg nach Ulm gehen, ein bisschen zurückschauen, was denn da so passiert ist auf dem Weg von dem Herrn Ivo Gönner. Und ich würde sagen, jetzt hören wir ein Stück Musik und dann stürzen wir uns mal in die Zeitreise zurück. Heute zuerst in der Plattform Ivo Gönner, Oberbürgermeister der Stadt Ulm und Mitglied des Deutschen Städtetags. Das war er natürlich nicht schon immer und wie sein Weg dorthin war, beziehungsweise welche Station er hinter sich gebracht hat, auch darüber möchten wir heute reden. Herr Gönner, geboren sind Sie ja in Laubheim in den 50er Jahren. Wir kennen Laubheim heute als aufstrebende, aufgeräumte Kleinstadt. Wie war denn das Laubheim, in dem Sie als Kind gespielt haben? Das war doch sicher noch ein anderes wie heute.
Ja, es war also zumindest auch eine schöne kleine Stadt. Ich bin ja 1952 geboren und habe die Stadt dann ein bisschen erobert, so ab dem dritten, vierten Lebensjahr, eben auf der Gas. Wir haben mitten in der Stadt gewohnt, in der Färbergasse. Nebendran war eine Kraftfahrzeugwerkstatt, ein ideales Eldorado. Der Eigentümer und Besitzer der Werkstatt, die hatten 12 Kinder. Das war übrigens so ungefähr der Durchschnitt von vielen Familien. Und da war immer was los. Es waren noch sozusagen Nachkriegszeiten, in Anführungszeichen. Die Straßen waren nur die Hauptstraßen befestigt. Also die Färbergasse war ohne Makadam und ohne Belag. Und es gab daneben den Schlosspark, der für uns ein richtig toller Abenteuerspielplatz war. Es gab noch viele alte Häuser, die dann erst im Laufe der Zeit dann hergestellt wurden. Und da bin ich zunächst mal in den katholischen Kindergarten, damals gab es noch katholische Kindergarten, evangelisch, dann gab es eine katholische Volksschule, heute Grundschule, eine evangelische. Es war also strikt nach
Religion. Selbst die Schulen waren getrennt.
Ja, und okay. Zwar, es war in Baden-Württemberg auch die letzte Region, dass es da nämlich noch sogenannte religionsorientierte Schulen gab. Da bin ich aufgewachsen. In einer etwas wilderen Umgebung, habe das aber sehr genießen können. Mit einem großen Nachteil, ich habe in den ersten Jahren zum Beispiel nicht Hochdeutsch gelernt, weil nämlich die Lehrer auch Schwäbisch gesprochen haben. Hat mich dann insofern fast mit Migrationshintergrund zurückgeworfen dann im Gymnasium, dass ich nämlich die ersten zwei Jahre zunächst mal Deutsch lernen musste. Aber es war eine wilde, schöne Jugend, muss man sagen, die ich auch in guter Erinnerung habe, als eine Zeit mit viel Freiraum.
Wie viele Kinder wart ihr daheim?
Wir waren zu dritt.
Also ihr wart ja fast eine kleine Kleinfamilie.
Eine Kleinfamilie gegenüber denen, die um uns herum waren.
Ja, okay. Ihr Vater war Apotheker, habe ich gelesen. Stimmt das?
Ja, ja. Mein Vater hat die Apotheke übernommen von seinem Vater und der wiederum auch von seinem Vater und der vermutlich auch von seinem Vater. Und ich bin jetzt der einzige männliche Nachfolger, der nicht Apotheker geworden ist.
Ja, das wundert mich jetzt, aber war das nicht schon so früh vorprogrammiert, dass der Bub auf jeden Fall in die Fußstapfen vom Vater tritt?
Doch, nach dem Willen meines Vaters ja. Der hat sogar eine Anmerkung, weil er dann etwas früh verstorben ist, gemacht und hat gesagt, mein Sohn Ivo wird die Apotheke übernehmen. Das war sozusagen der Eingangssatz, was aber gar nicht stimmte. Da habe ich dann gerade begonnen, Jura zu studieren. Aber meine Schwester hat Pharmazie studiert und betreibt die Apotheke bis zum heutigen Tag.
Also die gibt es tatsächlich immer noch?
Die gibt es, die Apotheke, nur jetzt unter hoch erfolgreicher weiblicher Regie. Aber in der Vorstellungswelt meines Vaters und Großvaters wäre das unvorstellbar gewesen. In meiner schon.
Ah ja, ich glaube, er wäre trotzdem stolz drauf.
Er wäre hundertprozentig stolz.
Weil, was hatte denn der kleine Ivo damals für Vorstellungen vom Berufsleben in dem Fall?
Ich wollte immer einen besonderen Beruf ergreifen, den es eigentlich gar nicht gibt, aber den ich hätte erfunden. Nämlich, ich wollte Däferler werden. Nun sagt es heutzutage wenigen etwas. Ich bin immer mit meinem Großvater zum Bahnhof in Laubheim gegangen und habe festgestellt, da gibt es eine Person, die die Macht hat, Züge zum Halten zu bringen und Züge zum Fahren zu bringen, nämlich mit einer Tafel. Und da war ein grünes Zeichen und ein rotes Zeichen. Und wenn er das Rote gezeigt hat, dann hat der Zug gehalten und wenn er das Grüne gezeigt hat, ist der Zug angefahren. Und das fand ich beeindruckend, dass also ein einzelner Mensch solche Riesenzüge zum Fahren oder Stoppen bringt. Und er hat gesagt, das möchte ich werden. Und der hieß im Volksmund der Däferler, also der die Tafel hatte und diesen Verkehr geregelt hat.
Ja gut, also Täfler sind Sie dann nicht geworden, ne? Aber erstmal in der katholischen Grundschule gewesen und danach kam der Wechsel ins Internat. Gell? Ja. War das etwas, was Sie selbst wollten, Herr Gönner? Der Drang nach Freiheit, raus aus Laubheim? Oder war das eher eine Elternentscheidung, gegen die man nicht widersprechen konnte?
Es war ausschließlich eine Elternentscheidung, um korrekt zu sagen, eine ausschließlich väterliche Entscheidung. Weil meine Mutter hatte da wahrscheinlich gar nichts mitzureden, vermute ich. Denn es war Tradition bei uns, dass die Buben oder in dem Fall als einziger Ich-Buben, weil ich ja noch zwei Schwestern habe, in ein Jesuiteninternat zur Ausbildung kommt. Und mein Vater war und mein Großvater war. Und das war sozusagen ein ungeschriebenes Gesetz. Und deswegen hatte ich gar keine Wahl. Ich hatte nur die Wahl zwischen dem Internat der Jesuiten in Feldkirch oder in St. Blasien. Und da hat mich mein Vater hingefahren, an einem Tag beide zu besichtigen. Und dann hat er abends, als wir heimgekommen sind, gesagt, die einzige Wahl, die du jetzt hast, gehst nach Feldkirch oder gehst nach St. Blasien. Und ich habe gesagt, ich gehe dann nach St. Blasien, weil ich festgestellt habe, in dem Internat war nur der erste Stock vergittert. Und im zweiten Stock waren an den Fenstern keine Gitter, also Ziergitter, also keine Gefängnisgitter. Und da hatte ich mir überlegt, wenn ich mich abseile aus dem, kann ich das da besser? Und habe aus diesem schnöden praktischen Grund dann St. Blasien gewählt.
Hat es denn klappt mit dem Abhauen? Jetzt, heute können Sie ja ganz locker drüber reden. Ja,
also. Na, es hat also nicht mit Abseilen geklappt, sondern zu einem dann etwas fortgeschritteneren Stadium meiner Entwicklung dort haben wir dann mal irgendeinem Generalpräfekt den Generalschlüssel geklaut und den habe ich mir dann nachmachen lassen beim Schlüsseldienst und konnte somit dann zur Tür rein und raus, so wie ich wollte. Ich musste mich nicht mehr abseilen.
War es schon durchtriebene Bursche, ne?
Ja, wir waren natürlich harmlos, aber hatten jeden Tag irgendetwas zu bewerkstelligen. Wobei der Tag sehr strukturiert war, sehr durchdekliniert im wahrsten Sinne des Wortes. Und von daher haben wir uns dann versucht, halt immer wieder auch Freiräume zu erobern.
Ein von Jesuiten geführtes Gymnasium im Südschwarzwald. Das war dann also die erste Station außerhalb der Heimatstadt. Ich habe gelesen, das Ordensgelübde der Jesuiten ist der besonderen Gehorsam gegenüber dem Papst auch geprägt. Das war also wahrscheinlich ein sehr streng katholisches Umfeld, in dem Sie das lebten. War das, was Sie positiv aufgenommen hat? Hat Sie das so stark geprägt oder war das eher was, na, da muss man durch, Augen zu und durch?
Ja, dieses Gelübde galt ja für die Ordensangehörigen, nicht für uns als die, wie da damals sagte, Zöglinge. Also wir waren Zöglinge, wir waren keine Knaben, wir waren Zöglinge. Für uns galt das weniger, aber es war natürlich streng katholisch, aber der Jesuitenorden ist von allen Orden natürlich der aufgeklärteste Orden, weil alle Angehörigen dieses Ordens neben der Theologie immer ein Zweitstudium machen müssen. Es waren Juristen dabei, es waren Ärzte dabei, es waren Volkswirte dabei, Betriebswirte. Es gab übrigens auch damals schon einige, die in München neben der Jesuitenhochschule auch zum Beispiel Design und Medien studiert haben. Es war das oberste Gebot, dass man immer ein Doppelstudium hatte und damit sie auch in der sogenannten Welt zu Hause sind. Und das prägte die Erziehung. Wir sind also sehr streng nicht religiös erzogen worden, sondern sehr streng, was Struktur und strukturelles Denken angeht. Und das war die Strenge eigentlich, dass eben verlangt wurde, dass wir auf äußerst strukturellem, intellektuellen Niveau und uns bewegen und dafür wurden wir auch ordentlich gezwiebelt. Die religiöse Ausrichtung war gegeben, aber sie war jetzt eben nur für uns eine Begleiterscheinung. Das Eigentliche war das Lernen in Strukturen, ständig darüber nachzudenken, dass auf eine These eine Antithese erfolgt und wir mussten beides beherrschen, die These und die Antithese. Und die Kreativität bestand dann darin, eine Synthese zu finden.
Schön. Das war also die Zeit im Internat. Wie es dann nachher weiterging, wie der Weg Sie nach Ulm geführt hatte, erstmal wieder Richtung Zivildienst, darüber reden wir nach dem nächsten Musikstück. Heute zu Gast in der Plattform ist Ivo Göhr, der Oberbürgermeister von Ulm. Zuletzt haben wir über seine Zeit an der katholischen Schule in St. Blasien gesprochen. Danach folgte die erste Zeit in Ulm. Sie haben sich entschieden, den Wehrdienst zu verweigern. Das war in den späten 60ern, frühen 70ern ja alles andere als selbstverständlich. Was hat denn Ihr Umfeld damals dazu gesagt? Wie hat Ihr Umfeld darauf reagiert?
Ja, zunächst mal irritiert, weil es ja nicht ganz selbstverständlich damals war. Da musste man noch eine energische Prüfung, Gewissensprüfung, hieß das auch noch interessanterweise, über sich ergehen lassen. Aber ich habe schon ein Jahr vor der Musterung überhaupt dem Kreiswehrersatzamt damals in Freiburg geschrieben, dass ich den Wehrdienst verweigere und Zivildienst machen möchte. Dann haben die mir geschrieben, das sei viel zu früh. Ich sollte es dann stellen, wenn ich die Musterung hatte. Ich habe aber gesagt, ich deponiere es mal schon bei euch. Es war damals viele, auch aus meinem familiären Umfeld, die das gar nicht verstehen konnten, wie man sozusagen, wie es damals hieß, noch ein Drückeberger ist. Ja. Aber ich habe gesagt, nee, ich möchte einen Zivildienst als damals Ersatzdienst, so hieß es ja auch, machen, weil ich meine Talente eher darin sehe, in diesem sozialen Bereich zu arbeiten, wobei alle gesagt hatten, ich wäre mindestens auch ein guter Feldwebel bis hin zum General geworden, was ich aber bestritten habe. Und dann hatte ich diese sogenannten Gewissensprüfung, das war dann in Ravensburg. Da sind wir dann 3 Stunden durchgeweigt worden nach dem Motto, was passiert, wenn ein russischer Offizier nebendran ihre Schwester vergewaltigt, greifen sie dann zur Waffe? Und habe ich gesagt, selbstverständlich. Und dann haben die gesagt, sehr, sehr, also kann es doch nicht so weit her sein. Und auf diesem Niveau ungefähr liefen diese blöden Prüfungen. Aber ich habe das dann durchgezogen und durchgehalten und habe dann hier nach dem Abitur im Jahre 71, dann am 1. Oktober 1971 hier beim Arbeiter-Samariter-Bund meinen Zivildienst begonnen.
Was haben Sie da gemacht?
Ich habe Krankenwagen gefahren, ich habe Transport für geistig und körperlich behinderte Kinder gemacht, habe Patienten transportiert, habe Essen auf Räder ausgefahren, habe im Auftrage des ASB alte Personen besucht und denen kleine Geschenke gebracht und so weiter. Ich war also immer so von morgens so ab Pi mal Daumen 7 Uhr unterwegs bis abends. Und das hat mich eigentlich sehr erfüllt, denn nach dem Abitur habe ich mir gedacht, ich kann im Moment kein Buch mehr sehen. Ich muss was anderes machen. Und so mit 18, 19 hält man sich ja wirklich für unsterblich. Und deswegen habe ich gedacht, ich ertrage auch das Leid und Einsamkeit und Not und andere. Und das hat mich in meiner Entwicklung als Person vielleicht reifen lassen. Das war ja auch der tiefere Sinn. Deswegen habe ich es übrigens sehr bedauert, was bei der Aussetzung des Wehrdienstes jetzt vor einiger Zeit nicht darüber offen geredet wurde, ob nicht Frauen und Männer, Buben und Mädchen nach einer bestimmten Zeit ein soziales Pflichtjahr machen, weil es tut für die persönliche Entwicklung einfach gut.
Ja, interessant, was Sie da anführen. Ich kann es für mich auch so sagen. Also auch ich bin ein Zivi gewesen und auch ich würde das alles unterschreiben, was Sie gerade sagen. Also auch mir war das eine Zeit, die extrem prägend und wichtig war. Ich war in einem Heim für geistig und körperlich Schwerstbehinderte in der Nähe von Ravensburg. Und ist interessant, dass Sie das jetzt anschneiden. Jetzt ganz kurz nur so ein Ausfallschritt. Aber anscheinend ist es ja so, dass entgegen dem, was alle gesagt haben, doch sich genug Leute jetzt doch melden. Sie hatten ja alle Angst, dass da haben Sie ja vielleicht sogar einen größeren Einblick jetzt als Bürgermeister. Ist das hier in Ulm auch so?
Dass, ja, im Rahmen dieses Bundesfreiwilligendienstes melden sich viele. Ich finde das auch okay. Dann gibt es immer noch dieses freiwillige soziale Jahr und verschiedene andere. Dann gibt es Auslandsaufenthalte, die Möglichkeit in der Entwicklungshilfe, aber auch im Sozialen. Es nehmen viele junge Leute wahr und das hatte ich so auch nicht erwartet, dass es so eine Resonanz findet, weil ich es, wie gesagt, wichtig halte, dass wenn man über Jahre hinweg in der Schule ist und über einen sehr geregelten, trotz aller Belästigung, Ablauf hat, ist es gut, mal einige Zeit einfach mal eine andere Welt kennenzulernen. Weil das gibt auch übrigens Motivation wieder fürs eigene Lernen. Nach meinen 18 Monaten Zivildienst hatte ich wieder Lust auf Bücher, Lust auf Lernen. Und das war für mich deswegen neben der persönlichen Reifeentwicklung auch dann so eine Art Phase, wo ich dann wieder einen Neustart gemacht habe zum Lernen und zum Studieren.
Hm. Ich kann mich daran erinnern, dass Sie bei einer Rede, die Sie mal im Saustall gehalten haben, vor ein, zwei Jahren, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, dass Sie sich dort an die frühen Zeiten vom Saustall erinnert haben, sehr, sehr nett und anekdotenreich. War das in dieser Zeit während Zivildienst oder war das dann später?
Ja, das war in dieser Zeit. Ich bin, wie gesagt, am 1. Oktober dann von Laupheim dann auch umgezogen hierher nach Ulm und habe dann in dieser Zeit dann auch so ein bisschen versucht, die Stadt zu entdecken, die damals natürlich noch ganz anders ausgesehen hat. Und dazu gehörte auch der Saustall. Der Saustall war sehr bekannt. Es war ja eine Studentenkneipe, vor allem in der Nähe der Ingenieurschule, Fachhochschule, heute Hochschule. Und im Saustall gab es gute Musik und es gab vor allem Apfelkorn. Das war nämlich das billigste Getränk. Und wir haben ja damals einen Sold bekommen als Zivildienstleister von, glaube ich, 4 Mark und 50 Pfennig am Tag. Und da hatten wir also nicht so sehr viel Verfügungsmasse. Und deswegen war es auch gut. Der Apfelkorn war gut, günstig und die Atmosphäre war gut und deswegen.
Und hat seinen Zweck erfüllt.
Und hat auch seinen Zweck erfüllt, weil der Apfelkorn war dann auch befreiender, erlösender und einfach hat dazu gepasst. Und das war im Saustall eines der beliebtesten Getränke.
Waren damals auch schon Konzerte im Saustall?
Ja.
Schon auch? Können Sie sich an welche erinnern in der Zeit?
Nein, vor allem die Namen.
Zu viel Apfelkorn, oder?
Ja, das war dann halt nach einer bestimmten Zeit zu viel Apfelkorn.
Nein.
Aber der Saustall war ja da wirklich ein guter Treff. Es war so ein bisschen Musikszene, Jazzszene, aber auch Veranstaltungen aller Art, wo auch Leute mit Gitarre unterm Arm und einfach mal was angefangen haben. Also der Saustall war ein toller Ort, war auch ein selbstverwaltetes, im wahrsten Sinne des Wortes, Einrichtung von dem jeweiligen Asta, später Usta, jetzt glaube ich wieder Asta oder von denen, die da rührig waren.
Sind Sie damals eigentlich schon Menschen begegnet, die Sie in Ulm heute noch begleiten?
Ja, nicht mehr viele, weil gerade die Kollegen aus dem Zivildienst, die sind dann in andere Bereiche. Ich habe dann gegangen auch in andere Städte. Ich hatte dann mit der Musikgruppe Professor Wolf Kontakt, weil Mondo Zech, der Bassist, war mit mir zusammen Zivildienstleistender. Und er war noch eine Zeit lang hier. Er ist ja dann sehr früh gestorben an einer Krebskrankheit. Er war später Oberarzt an der Uniklinik in Köln. Und so gab es einige, die eine Zeit lang noch mir begegnet sind. Ich habe aber von den hauptamtlichen Kollegen beim ASB immer wieder noch Begegnungen mit einigen. Und natürlich, weil ich mich dann damals begann, politisch auch zu engagieren bei den Jungsozialisten, da natürlich sicherlich auch noch viele, die natürlich jetzt auch ein bisschen älter geworden sind und ergraut sind.
Also dann hatte die Zivildienstzeit eigentlich, die Ulmer Zeit, auch schon ein bisschen Auswirkungen auf Ihr politisches Denken und Handeln, oder? Wenn Sie das gerade so sagen, Sie sind da schon aktiv geworden.
Ja, ich war schon in der Schulzeit, war ich aktiv als Schulsprecher und wir hatten dann auch einen Verband der südbadischen Schulsprecher und hatte dann auch sozusagen erste politische Aktivitäten und für mich das Schlüsselerlebnis war eigentlich dann, als Willy Brandt in Pfuhl beim berühmten Schwabentreffen war. Das war in diesem Jahr 71, genau im Herbst, Oktober, als ich hierher gekommen bin. Und das war eine gespenstische Veranstaltung. Es war so ein großes Feld mit riesigem Zelt und es war eine riesen Menschenmenge. Und es war wahnsinnig stimmungsmäßig aufgeheizt, weil damals ging es ja um die sogenannten Ostverträge. Und da war ja nicht nur in allen Städten irgendwo der Satz gestanden, Willy Brandt an die Wand, also die Aufforderung eigentlich zum Meuchelmord, sondern das war auch so die Stimmung bei vielen und es war sehr aggressiv. das hat mich fasziniert, auch wie da eine politische Figur umgeht. Und da habe ich mir gesagt, Mensch, da kannst du jetzt irgendwie nicht beiseite stehen und die Welt nur bestens erklären in diesen jugendlichen Vorstellungen, die alle 18-, 19-Jährigen haben, sondern ich engagiere mich jetzt auch durch eine Mitgliedschaft in dieser Partei in dem Fall. Und für mich war dieses Schlüsselerlebnis, dieses Schwabentreffen damals im Pfuhl 71. Und dann habe ich gesagt, oh, ich glaube, ich gehe dorthin und habe dann begonnen, bei den Jungsozialisten hier ganz unten anzufangen mit Zettel austragen, Einladungen austragen. Damals wurde zum Teil auch noch kassiert im Bar gegen Marke und solche Sachen.
Okay. Sind den Sozialisten bis heute treu geblieben. Allerdings ist ein Bürgermeister ja nicht unbedingt immer so, sage ich mal, so ein Parteiding, sondern jemand, der für sich auch steht. Aber Sie sind immer noch in der SPD, oder?
Ja, ich bin Mitglied der SPD, werde jetzt auch irgendwie ständig geehrt und dann merke ich, dass ich älter werde.
Das ist natürlich
mit blöd, Urkunden gell? Und so und Abzeichen, also silberne und halbgoldene und weiß ich was alles. Aber richtig ist, dass natürlich die Bürgermeistertätigkeit etwas anders ist als eine parteipolitische Tätigkeit. Aber das hat mir wiederum meine Mutter immer eingeimpft, weil mein Großvater mütterlicherseits war Oberbürgermeister in Schwäbisch Gmünd. Und einmal im Jahr hat mich meine Mutter nach Schwäbisch Gmünd mitgenommen und dann standen wir vor einem riesen Ölgemälde, weil Oberbürgermeister irgendwie in Öl irgendwie rumhängen. Und hat gesagt, das ist dein Großvater und das machst du auch mal. Und dann sind wir wieder heimgefahren. Und seitdem weiß ich, alle Oberbürgermeister enden irgendwo in Öl aufgehängt an irgendeiner Wand.
Das war jetzt ein schönes, weil ich sehe schon, wir haben wahnsinnig viel zu reden. Und eigentlich wollte ich um die Uhrzeit schon viel länger sein. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir zwischendurch trotzdem mal Musik. Eigentlich wollte ich nämlich schon in Heidelberg angekommen sein. Und deswegen habe ich jetzt auch Musik aus Heidelberg, und zwar die Band Defes Heidelberg heute. So, sind wir wieder da. Ich sehe, wir könnten heute ewig reden. Heute zu Gast in der Plattform ist Ivo Gönner, der Oberbürgermeister. Jetzt muss ich meinen Zettel hier mal weiternehmen. Genau, wir waren zuletzt, waren wir kurz vor Heidelberg sozusagen. Nach dem Zivildienst kam nämlich Studium der Rechtswissenschaften. Habe ich richtig auch recherchiert, oder?
Ja.
Das hat Sie nach Heidelberg geführt. War Heidelberg die erste Wahl damals?
Nein, eigentlich wollte ich Politologie studieren in Berlin, weil damals wollten alle nach Berlin. Aber irgendwann habe ich mir dann gesagt, nee, was ist Politologie, ein ziemlich brotloses Gewerbe später. Ich mache lieber was Praktisches, weil mein Vater, der kurz später dann gestorben ist, schwer mit der Stirn runzelte. Und um ihn zu beruhigen, habe ich gesagt, ich studiere jetzt Jura. Und habe Heidelberg deswegen gewählt, weil in Freiburg viele meiner Schulkollegen waren, weil St. Blas in der Nähe ja von Freiburg ist, Tübingen mir zu miefig war. Und da blieb nur Heidelberg übrig. Und dann habe ich mich in Heidelberg an der Uni eingeschrieben und habe begonnen zu studieren im Jahre 1973.
Mhm. Heidelberg war ja eine Stadt, die nach dem Krieg stark von der amerikanischen Lebensart geprägt war. Der Rundfunksender AFN sendete dort ab 1948 bereits moderne Musik auf jeden Fall, die Amis waren da eh anders drauf, ne? Clubs boten amerikanische Tanzkultur. Ich hatte hier mal auch einen Gast, eben Musiker aus Heidelberg, der mir das auch ein bisschen erzählt hat, wie er das erlebt hat. Und sogar Jimi Hendrix gab mal ein Konzert in Heidelberg, muss man sich mal vorstellen. Haben Sie da davon auch was mitbekommen bzw. mitgenommen?
Ja, auch natürlich. Es gab diese Clubs und es gab diese Konzerte. Damals zum Teil in Clubs oder in der Stadthalle. Oder die größeren Konzerte waren dann alle in Mannheim im Rosengarten. Also das gab es schon. Und Heidelberg war natürlich für die Amerikaner der Ausbund und ist es bis heute der Ausbund der Romantik. Also es ist ein abenteuerlicher Vorgang, dass eine Ruine, die seit ziemlich langer Zeit eine Ruine ist, halt durch nächtliche Anstrahlung die Übersetzung von Romantik ist. Und dann gab es natürlich immer noch den Student Prince, also die Übersetzung dann dieser Romantik. Und deswegen war das Heidelberg und Romantik war die eine Welt. die studentische Kultur die andere. Sowohl die traditionelle in den Burschenschaften mit allem drum und dran, aber auch natürlich die damalige dann teilweise revolutionäre oder sich Revolution für revolutionär haltende Studentenschaft. Und alle haben sich dann irgendwo in irgendeiner Altstadtkneipe oder bei der Musik oder wo immer getroffen.
Mhm. Waren Sie mal in Heidelberg auf Konzerten in der Zeit während des Studiums?
Ich kann mich an ein Konzert, das mich nachhaltig beeindruckt hat, erinnern. Und zwar, weil Mikis Theodorakis hat ein großes Konzert in Heidelberg und in Mannheim gegeben. Und das war gerade die Zeit, als die Obristenregime in Spanien kippelten, in Portugal kippelten, aber als allererstes ja in Griechenland. Und da gab es ein großes Konzert vor dieser Beendigung dieses Obristen-Militärputsch-Systems in Griechenland und danach, weil in Heidelberg einige auch Professoren tätig waren, auch in Jura, die nach Heidelberg, Baden-Württemberg geflohen sind. Und da gab es sehr große in der griechischen Gemeinde Kontakte und da gab es auch dann entsprechende Auftritte und da ist mir, der lange Rede kurzer Sinn,
der ist hängen geblieben.
Ein wunderbares Konzert mit Mikis Theodorakis.
Das war Heidelberg, da haben Sie dann Ihr Studium abgeschlossen, auch erfolgreich abgeschlossen, gehe ich mal von aus.
Ja.
Nächste Station war dann Landgericht Ulm, also wieder zurück nach Ulm. Hatten Sie die Heimat so vermisst? War es Zufall oder eine ganz bewusste Entscheidung, sich wieder in der Donaustadt niederzulassen?
Also es war eine bewusste Entscheidung nach 10 Semester, also 5 Jahren, erstes Staatsexamen, jetzt sage ich mal, mit Ach und Krach bestanden, war mir klar, Heidelberg hat auch eine wahnsinnige Verführung. Mhm. Du kannst ewiger Student bleiben. Es gab Kumpels von mir, die waren im 35. Semester und waren aber nebenher Kneipiers. Und war, das ist keine Seltenheit damals gewesen. Und entweder ich beende das in einem angemessenen Zeitraum, aber dann muss ich auch die Lokalität und die Ortschaft wechseln. Und da war Ulm dann im Jahre 78, als ich dann hierher kam, eher von der bescheidenen Art und nicht verführerisch genug, dass man ein ewiger Student oder Auszubildend bleibt, und sondern die Kargheit des Lebens hier in Ulm im Vergleich zu Heidelberg dazu führte, dass ich dann den zweiten Teil meiner Ausbildung als Referendar hier am Landgericht Ulm zügig gemacht habe, dann nach 2 Jahren mein zweites Staatsexamen und mich dann gleich als Rechtsanwalt hier niedergelassen habe.
Ich nehme mal an, dass in dieser Zeit auch ein verstärktes politisches Engagement gefallen ist bei Ihnen, dass, so wie Sie haben ja gesagt, Sie waren ja schon Mitglied in der SPD, jetzt ist ja die Studentenzeit dann auch eine Zeit, wo man was wahrscheinlich noch ein bisschen bewusster wahrnimmt oder vielleicht auch noch ganz neue Gedankengänge. Steht jetzt wieder zurück in Ulm, wie sah das da aus? Haben Sie sich da dann trotz des Rechtsanwaltsdaseins wieder in die Politik gestürzt oder erstmal auf das Referendariat konzentriert?
Ich habe während der Studentenzeit ja weiterhin politisch aktiv geblieben und war Landesvorsitzender der Jungsozialisten, in dieser Zeit auch. Habe dann mit vielen, vielen anderen, die dann in die Bundes- oder Landespolitik gegangen sind, mir immer überlegt, was mache ich? Und ich wollte nicht in die Landespolitik, ich wollte nicht in die Bundespolitik, sondern ich habe damals dann für mich entschieden, das eigentliche für mich passende ist die Kommunalpolitik. Und deswegen, nach dieser Juso-Zeit, habe ich dann gesagt, also ich gehe nach Ulm, Studium fertig machen, Ausbildung fertig machen, mich beruflich zu etablieren. Und gleichzeitig beginne ich dann in der Kommunalpolitik, mich ehrenamtlich zu beschäftigen, und bin dann im Juni 1980 in den Gemeinderat der Stadt Ulm gewählt worden. Das ist ja eine ehrenamtliche Tätigkeit. Und habe dann ein paar Monate später mein zweites Staatsexamen gemacht und dann meine Kanzlei aufgemacht und habe dann eben ein kommunales Ehrenamt verbunden mit dem Beruf. Das ging sehr gut. Aber die Entscheidung fiel also ein paar Jahre vorher, dass ich also mich nicht bemühte um ein Bundestagsmandat oder um ein Landtagsmandat, was andere aus meiner Generation daraus sehr gezielt dann gemacht haben.
War der Gedanke dahinter der, dass man sagt, okay, in der Kommunalpolitik ist es vielleicht doch noch leichter, Dinge wirklich zu bewirken, als wenn man mal ganz oben sitzt und fürs ganze Land denken muss?
Weniger, es war zunächst mal eine ganz pragmatische Überlegung. Ich habe gesagt, wenn man sich in die politische Landschaft begibt und ein Mandat oder ein politisches Mandat oder eine Aufgabe übernimmt, muss man unabhängig sein, und zwar indem man einen eigenständigen Beruf hat, denn das Schlimmste ist in allen Parteien, wenn Frauen und Männer abhängig sind von der Förderung durch die Partei, weil sie sonst nichts haben. Und deswegen habe ich gesagt, der Priorität Nummer eins ist auch meine Empfehlung an alle jungen Leute, eine eigene Ausbildung, einen eigenen Beruf und dann zu schauen, ob man das da kombinieren kann, zum Beispiel mit Politik. Also diese berühmte Karriere, also vom Kreissaal über den Hörsaal in den Plenarsaal, die habe ich nie für erstrebenswert gehalten, sondern da habe ich immer gesagt, ich brauche eine berufliche Unabhängigkeit, sodass ich, wenn mir mal politisch etwas je nicht passend hätte, ich jederzeit sagen kann, ich gebe die Politik auf und mache weiterhin meinen Beruf. Ich bin nicht von der Politik auch materiell wirtschaftlich abhängig. Das war mein Credo. Und das konnte ich eben am besten kombinieren zwischen dem Ehrenamt als Gemeinderat und meinem Hauptberuf als Rechtsanwalt. Und erst danach kam ja dann die Überlegung, ich mache auch, wenn ich gewählt werde, den Job eines Oberbürgermeisters, muss dann meinen Beruf aufgeben. Aber auch da galt für mich immer das Prinzip, wenn ich von heute auf morgen aufgehört hätte, hätte ich mich sofort wieder als Rechtsanwalt beschäftigt.
War die Idee, sich als Bürgermeisterkandidat aufstellen zu lassen, war das eher eine spontane Entscheidung, die mir so plötzlich kam, oder war das ein langwieriger Prozess?
Also da habe ich dann wiederum die mahnenden Worte meiner Mutter immer wieder sozusagen abgerufen, dass ich das sicherlich genauso gut wie ihr Vater, also mein Großvater dann, als Oberbürgermeister machen könne. Und habe dann in der Kommunalpolitik meine ersten Erfahrungen gesagt, ich könnte das auch. Und habe dann zum ersten Mal im Jahre 1983 kandidiert gegen den späteren Oberbürgermeister Ludwig und bin da nicht gewählt worden, knapp 30%. Das hat mich aber nicht abgehalten zu sagen, ich probiere es einfach bei nächstbietender Gelegenheit wieder, aber nur in Ulm, nicht in einer anderen Stadt. Und dann kam eben im Dezember 1991 die Möglichkeit, wieder eine Wahl durchzuführen, habe mich beworben und bin zur Überraschung aller, auch meiner eigenen, gleich im ersten Wahlgang gewählt worden.
Was war es für ein Gefühl, als Sie das erste Mal gewonnen haben, wie Sie dann das erste Mal im Sessel im Rathaus gesessen sind? Können Sie sich da noch dran erinnern?
Ja, es war in Ulmer spartanischer, sparsamer Art. Es war das Mobiliar meines Vorgängers. Und ich habe mir gedacht, Schreibtisch gut abgewetzt, Stuhl gut eingesessen, ich brauche mich gar nicht richtig erst mal reinrammeln. Alles ist bestens, ich fange einfach gleich an. Und deswegen habe ich da jetzt keine wie auch immer gearteten Gefühle gehabt, sondern habe mich an die gebrauchten Möbel, Büromöbel meines Vorgängers gesetzt und habe angefangen.
War es denn letztendlich gleich so, wie Sie sich das vorgestellt haben, der Job des Bürgermeisters? Also da kam recht bald so eine Ernüchterung, die dann gesagt hat, nein, eigentlich ist es ja alles ganz anders.
Also es kam sicherlich zunächst einmal dann auch eine Ernüchterung von Abläufen, von Methoden, Arbeitsmethoden, weil mit der Tatsache, dass man hier Oberbürgermeister wird, ist man gleichzeitig erstens sozusagen Chef von 2300 Mitarbeitern, von einem ganz großen, vielfältigen Unternehmensbereich, von der Geburtsurkunde bis zur Beerdigung haben wir ja alles im Angebot. Ich habe aber das natürlich auch beobachten können über meine langen Jahre als Mitglied des Gemeinderats und später Fraktionsvorsitzender der SPD. Das heißt, es war mir zumindest nicht ganz unvertraut, was ein Oberbürgermeister mit dem Bürgermeister und der Verwaltung zusammen macht. Aber es war natürlich auch ein neues Feld, ganz ungewohntes, in die ich mich reinarbeite. Und da habe ich mir immer gesagt, ein Jurist kann alles, also auch das.
Auch der Bürgermeister machen, genau. So, jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir noch einmal kurz Musik, bevor wir dann schon in die letzte Runde gehen. If you feel like patting your feet, pat your feet. In den letzten schon fast 55 Minuten der Plattform war zu Gast bei uns Ivo Gönner, Oberbürgermeister der Stadt Ulm. Und wir haben es irgendwie so nett hier. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir geredet haben, während das Mikro aus war und was on air war. Aber die Geschichten, die da Görner so zu erzählen hat, sind allemal immer sehr interessant. Wir sind in der letzten Runde angekommen, Herr Görner. Sie haben ziemlich klar vor der letzten Wahl gesagt, es ist jetzt die letzte Amtszeit. Sie denken auch an sich als Privatmensch. Freuen Sie sich schon heute auf die Zeit danach? Langt es denn einfach mal mit dem Herr Bürgermeister?
Also es langt sicherlich irgendwann, wenn jetzt die jetzige Amtszeit zu Ende sind, noch 4 Jahre, dann sind es insgesamt 24 Jahre. Ich glaube, das ist eine sehr lange Zeit. Jetzt gibt es aber natürlich alle möglichen Medienvertreter und andere, die sagen, oh, das wissen wir auch nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es auch nicht. Aber es ist mit 68 Jahren bei Bürgermeistern Schluss. Mhm. Ich kann danach übrigens noch Kanzler oder Bundespräsident werden, da gibt es keine Altersbegrenzung nach oben. Aber bei Bürgermeister gibt es eine Altersbegrenzung, da ist mit 68 Schluss. Und jetzt bin ich Anfang des Jahres 60 geworden, 4 Jahre sind noch fest gebucht. Mhm. Und dann könnte ich noch theoretisch 4 Jahre an, und das muss ich mir gut überlegen, ob man so eine halbe Amtszeit oder was ich was mache. Das werde ich aber in 3 Jahren dann sagen.
Das ist doch eigentlich jetzt nicht unbedingt Ihr Ding, halbe Sachen zu machen, oder?
So ist es.
Eigentlich, ne? Wenn Sie auf Ihre bisherige Amtszeit zurückschauen, die ja doch in dem Fall auch schon ganz schön lange ist, was würden Sie denn sagen, das ist mir am besten gelungen, oder was war Ihnen persönlich das Wichtigste, was Sie geschafft haben bisher?
Also es klingt jetzt sehr abstrakt, aber Ulm im Wettbewerb mit anderen Städten sozusagen auf Augenhöhe zu halten, weil wir alle die Städte, die großen zumal, um Einwohner im Moment richtig werben, buhlen. Weil die Einwohnerzahl ja nicht wächst durch Geburtenüberschuss, sondern durch Zuzug. Und deswegen ist es wichtig, dass eine Stadt insgesamt attraktiv ist. Von den Arbeitsplätzen her, von den Firmen, von der Kultur, vom Sozialen und vielen anderen Dingen mehr. Weil Menschen im Moment zwischen Städten auch hin und her pendeln können. Und das ist eigentlich die 20 Jahre hinweg aus meiner Sicht gelungen, dass wir wettbewerbsfähig sind. Das tut sich dann übersetzen mit neue Mitte und Wissenschaftsstadt und. Das wäre jetzt also allein ein mehrstündiges Programm. Zusammengefasst ist wichtig, dass eine Stadt so attraktiv ist, dass Menschen zuziehen wollen, weil sie eine Perspektive finden. Und Menschen, die wegziehen wollen, die werden wir nie halten. Aber niemand muss aus Ulm wegziehen. Das ist bei vielen Städten ja so, im Osten, aber auch im Norden, wo junge Leute und andere wegziehen müssen, weil sie persönlich, beruflich keine Perspektive haben. Und dieses nicht aufkommen zu lassen, das ist eigentlich die wichtigste Aufgabe. Wenn jemand das will oder eine eigene Überlegung für seine Zukunft hat und sagt, das mache ich jetzt in einer anderen Stadt oder Region, ist es immer etwas anders, wie wenn jemand sagen muss, ich muss weg, um überhaupt beruflich voranzukommen oder meine eigene Biografie leben zu können.
Welchen Ratschlag würden Sie dann Ihrem Nachfolger am meisten ins Herz legen? Würde der da damit so zusammenhängen dann auch?
Ich habe mir jetzt schon vorgenommen, dass ich meiner Nachfolgerin und meinem Nachfolger keinen Ratschlag gebe.
Auch nicht schlecht.
Denn es gibt ja diesen geflügelten Satz, das Wort Ratschlag besteht zur Hälfte aus Schlägen. Und deswegen würde ich keinen Ratschlag geben.
Keinen Schlag, auch nicht einen leichten auf den Hinterkopf.
Nein.
Meine letzte Frage, Herr Görner, worauf freuen Sie sich am meisten, wenn Sie nicht mehr OB sind?
Das kann ich mir im Moment noch gar nicht vorstellen, weil der Alltag und der Wochentag und die Monate so gefüllt sind. Aber ich glaube, am meisten freue ich mich, dass ich dann etwas anderes mache. Entweder wieder als Rechtsanwalt tätig bin oder irgendwas, aber dass ich eventuell mir sage, ich mache etwas ganz anderes, was mich persönlich erfüllt, was mich beruflich neu herausfordert. Am meisten freue ich mich eigentlich auf diese Offenheit und diese sozusagen dieses weiße Blatt Papier, das danach steht. Auf alle Fälle werde ich nicht irgendwo nur auf Parkbänken sitzen und den Bruttler der Nation abgeben.
Nein, das glaube ich Ihnen jetzt aufs Wort. Herr Görner, die Zeit ist wahnsinnig schnell rumgegangen. Wie gesagt, wir haben gerade hier so in der Gruppe vorher schon gesagt, das hätten wir jetzt locker noch eine zweite Stunde. Sie haben ja sofort angefügt, aber wir lassen das gleich auch hören. Gell?
Genau.
Ich glaube, die Stunde war jetzt vollkommen okay. Schön, dass Sie da waren. Herzlichen Dank für die Geschichten aus der Vergangenheit. Weiterhin toi, toi, toi. Ganz egal, wo der Lebensweg hinführt. Und wir werden uns bestimmt das eine oder andere Mal nochmal sehen.
Und ich bedanke mich für die Einladung. und alles Gute.
Am Mikrofon war Rainer Markus Walter, das war die Plattform auf Radio Free FM der 102,6. Ich wünsche noch einen fantastischen Tag und tschüss.
Das war die Free FM Plattform auf der 102.